Heute Morgen ist das Thema wieder mal Wachstum und Reifen. Das ist eine schier endlose Predigtreihe, die wir in der Gemeinde schon seit Anfang des Jahres haben und auch heute wieder. Aber Christoph hat schon gesagt, ich finde, es wird Zeit, dass wir mal einen Schritt zurückgehen. Es gibt so eine deutsche Redensart und die Redensart heißt, die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kennt ihr bestimmt. Das ist so ein Spruch, der sagt so, da hat jemand den Überblick verloren. Das, was offensichtlich ist, das sieht er doch schon nicht mehr. Genau genommen ist da jemand so vertieft in ein Detail, schaut so genau auf das Einzelne, dass das Ganze nicht mehr sieht. Den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Wenn wir über Wachstum reden und über Wachstum nachdenken und nur auf uns selbst schauen, dann sehen wir lauter Bäume, aber keinen Wald. Wenn ich sage, so, es gibt einen Bibelvers, der sagt, versäumet die Versammlung nicht, wie es bei vielen Sitte ist, dann macht es bei vielen Klick, ja natürlich. Aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Warum? Warum braucht ein Christ eine Gemeinde? Geht Christ sein, kann man wachsen in seinem Glaubensleben ohne Gemeinde? Nein, natürlich nicht. Trotzdem, lass uns mal genauer hinschauen. Oder, ich habe das doch gehört, das kam von da hinten. Doch, geht. Ja, es gibt Ausnahmen. Ich danke dir für das doch. Das ist sehr gut, weil ich habe mich unterhalten darüber, wie wichtig, ich komme jetzt mal wieder zu dem Wald, ja, zu dem Wald und den Bäumen. Da gab es letztes Jahr einen Bestseller von einem Herrn Wohlleben. Ich weiß nicht, ob der wirklich fundiert ist, aber es ist ein Förster und der hat geschrieben, ein Buch über das geheime Leben der Bäume. Ich habe mich mit einem Experten darauf geeinigt, dass wir nicht zu tief in dieses Buch einsteigen. Aber es hat viele gute Gedanken. Wichtig ist, ein Baum, der in einem Wald aufwächst, das habe ich mir gemerkt, und den nimmt man den ganzen Wald weg und lässt ihn alleine stehen, das dauert nur eine Zeit, bis der auf der Nase liegt. Weil ein Baum, der in einem Wald aufgewachsen ist, ist gewohnt, rechts und links andere Bäume zu haben. Es gibt diese großen, starken Buchen. Also hier, ich glaube, bei Altmannstein in der Nähe ist noch eine 400 Jahre alte Buche. Es gibt diese jahrhundertealte Bayernbuche oder wie die hieß. Die liegt aber auch schon auf der Nase. Ist der Lauf der Zeit. Hat 400, 600 Jahre überstanden, aber irgendwann liegen sie dann und sind kaputt. Ein Baum, der alleine aufgewachsen ist, hat ein viel größeres Wurzelwerk und hält dem Wind und sogar Blitzen stand und so. Das geht. Ist das der Plan Gottes? Ist das Gottes Plan für euch, für dich und für mich? Wo hat Gott uns gepflanzt? Bei Bäumen ist das ein bisschen Zufall. Ja? So, der Apfelbaum lässt seinen Apfel fallen. In der Regel hebt ihn der Mensch auf. Vielleicht auch ein Vogel, der nimmt ihn mit. Ich erspare euch die Details. Und dann landet irgendwo dieser Apfelsamen und da wächst er dann halt. Der Apfelsamen kann sich nicht sagen, die Ecke gefällt mir nicht, ich versuch's nochmal neu, der wächst irgendwo. Hat er uns wirklich gezielt irgendwo hingestellt, wo wir ganz alleine vor uns wachsen sollen? Oder hat Gott gesagt, ich habe eine bessere Idee, ich pflanze meine Bäumchen, also meine Christen, in eine Gemeinde hinein. Und wenn die Gemeinde eine Sammlung von ich glaube, jetzt verwirre ich schon fast mit meinem Bild. Also dann ist eine Gemeinde wie ein Wald. Das Bild will ich nicht überstrapazieren. Aber wenn ich dieses Buch lese, dann sehe ich was davon, dass in einem Wald die kleinen Bäume ein bisschen von den großen profitieren. Ein Stück weit. Die leben natürlich auch mächtig im Schatten von den großen Bäumen. Die lassen nicht viel Licht durch. Ja, aber den kleinen Bäumen geht's gut. Sie genießen zum Beispiel den Schutz von den großen Bäumen. Die großen Bäume fangen den Wind ab, die Stürme, das heftige Wetter. Denn den Schutz genießen die kleinen Bäume. Und ich glaube, Gemeinde ist so ein Raum. Wenn ihr im Sommer dann, wenn es richtig heiß ist, mal einen Spaziergang macht, geht in den Köschinger Forst hier in der Nähe, macht mal einen Spaziergang und kommt so in den Wald rein, im Waldweg, dann merkt ihr auf einmal, oh, es ist kühler. Die Luft riecht anders, die hat eine gewisse Feuchtigkeit. Und das ist dieses Waldklima, an das ich euch erinnern möchte, wenn ich sage, was ist ein gutes Wachstumsklima? Bildlich gesprochen steht in dieser Gemeinde, steht hier heute Morgen jeder für sich allein wie eine Buche im Wind, eine große, mächtige Buche, die jeden Sturm und jeden Blitz aushält. Oder stehen wir hier in der Gemeinde zusammen und haben ein gutes Klima, in dem Bäume, in dem Christen gerne wachsen? Frage, wie geht das? Und ich habe im Buch einen Bibelvers ausgesucht, der steht in Kolosser 2, Verse 6 bis 19. Nein, das ist mehr als ein Vers. Das ist eigentlich schon eine Bibelarbeit. Und wir machen es einfach so. Ich versuche ganz vorne anzufangen und am Ende nochmal kurz zu schauen und dann dazwischen, was dazwischen ist, so gründlich, wie das geht. Aber ich werde es nicht übertreiben, versprochen. Ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Da steht die Lutherbibel von 2017. Die Übersetzung und der Text eben auch auf Persisch. Ich fange an bei Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen. Und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Hier könnte man einen Punkt machen. Wenn es so läuft, läuft es gut. Ja, wer das beherzigt, ist auf dem richtigen Weg. Ich glaube, der Apostel Paulus will es gar nicht komplizierter machen. Wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind gerade in dem Brief von Paulus, den er an die Gemeinde in Kolosse geschrieben hat. In der Gemeinde in Kolosse gab es natürlich verschiedene Menschen. Das war ein Multikulti-Thema, ein Mix aus ein paar Griechen, ein paar Phrygiern, wo immer die herkommen, und dazu noch ein paar Juden. Die haben sich zusammengefunden, wahrscheinlich weil Epaphras, ein Mitarbeiter von Paulus, irgendwann mal da war und da gepredigt hat. Ich glaube, der Ort Kolossä, den würden wir heute schon gar nicht mehr kennen. Liegt irgendwo weit weg von Ephesus, irgendwo in einer Hafenstadt oder einem Fluss. Spielt keine allzu große Rolle. Auch der Brief selber ist in vielen Dingen sehr ähnlich wie der Epheserbrief, nur nicht ganz so hochtrabend. Paulus entwickelt seine Bilder und seine Visionen nicht ganz so gründlich wie im Epheserbrief. Das macht ihn aber bodenständiger und für mich irgendwie auch viel verträglicher. Die Gemeinde also, diese Menschen in Kolossä, sind durch den Epaphras irgendwann mit dem Glauben in Verbindung gekommen und Paulus sagt, ihr habt einen super Start hingelegt. Man hört davon, dass ihr am Glauben festhaltet. Das steht in Kolosser 1, Vers 4. Und dass ihr Liebe habt zu jedem Menschen, der an Jesus glaubt. Ein toller Start, liebe Leute. Gut gemacht. Ich danke Gott, sagt der Paulus, jedes Mal, wenn ich an euch denke, obwohl ich euch noch nie gesehen habe. Weil ich merke, wie das Evangelium wächst und läuft. Wunderbar. Nun sind aber die Christen dort in diesem Ort auf sich gestellt. Das Evangelium ist da und man überlegt sich, wie geht's denn hier weiter? Was ist der nächste Schritt? Ja, wie auf einer Wanderung so, ne? Wir können jetzt nach rechts und nach links gehen, aber irgendwie bewegen wollen wir uns schon. Aus einer guten Motivation raus. Und jetzt überlegt jeder für sich, was kann ich denn gut? Was liegt mir denn unheimlich? Und die Juden sagen, ich finde, wir sollten uns mehr an die alten Regeln halten. Wir sollten wieder mehr Hingabe predigen. Wir sollten wieder mehr Gehorsam, aber auch Opferbereitschaft predigen. Das war früher schon gut, das ist bestimmt auch heute noch gut. Das wäre, wir haben im Evangelium angefangen, alles gut und schön, aber lass uns da noch einen Schritt weitergehen. Das ist der nächste Schritt. Und die Griechen, die nennen wir jetzt mal die Philosophen, die haben es geliebt, sich schwere Gedanken zu machen. Und dem war vielleicht das Evangelium immer schon ein bisschen zu einfach. Die wollten da was draufsetzen, noch mehr drüber nachdenken, das Evangelium einbauen in ein Gesamtweltbild und haben sich gedacht, ja, also damit können wir das Evangelium auf Dauer auch interessanter machen. Da kann man viel länger drüber diskutieren, wenn wir das noch so aufbauschen. Lass uns in die Richtung wachsen. Was dabei rauskommt, ist alles andere als ein Wachstumsklima. Was dabei rauskommt, ist, dass eine Gemeinde anfängt, sich gegenseitig zu ärgern, zu stören, zu diskutieren, zu streiten, sich zu verklagen. Und auf einmal das, was eigentlich ein Selbstläufer ist, funktioniert nicht mehr. Gott hat ein gutes Gleichgewicht gegeben, einen guten Wirkmechanismus, dass Wachstum eigentlich ganz natürlich passiert. Ich bin jetzt bei der Gemeinde. Ja, also auch in der Gemeinde ist, wenn Christen zum Glauben kommen, die Liebe Gottes erleben, die Liebe Christi und davon erzählen, ist dieses Ansteckende, diese Liebe ein Selbstläufer. Das funktioniert. Es ist nur gefährlich, wenn man in die falsche Richtung wächst, wenn man sich anstecken lässt von dem, was man früher gewohnt war. Und deswegen sagt Paulus hier in den ersten Versen, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt in ihm, bleibt in ihm und verwurzelt euch. An der Stelle richtig tiefe Wurzeln graben, wo ihr jetzt gerade seid. So wie der Baum nicht nochmal überlegt, ob er vielleicht nochmal anderswo wurzeln könnte, ihr seid am Evangelium angekommen, bleibt. Ich sage euch gleich auch noch ein bisschen mehr zum Thema beim kleinen Exkurs in den späteren Versen. Weil, wenn ihr das macht, ihr gegründet seid, dann werdet ihr wachsen. Ihr werdet wachsen in eurem Glauben, also in eurem Vertrauen auf Gott, auf Jesus Christus, dass er uns hilft in unserem Leben, dass er uns hilft auch nach unserem Leben, dass wir ewiges Leben haben, unser Glauben wird wachsen. Wir werden wachsen, was ist das zweite Wort? Ja, in der Lehre, in der Wahrheit, in unseren Überzeugungen und wir werden wachsen in unserer Dankbarkeit. Unser Herz wird überschäumen. Wir werden weitergeben das, was wir haben. Alles gut. Kommen wir nun auf die, die das Klima gefährden. Verse, ich muss mal ein bisschen länger gucken, meine Bibel ist so klein. Verse ab Vers 8. Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude oder hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Da waren also diese Philosophen, da waren die, die gesagt haben, das Evangelium gut und schön, das Evangelium passt vielleicht in ein noch größeres Weltbild rein. Um das Evangelium baue ich mir ein Weltbild, eine Philosophie und kann das ewig ausbauen, ewig weitermachen und hier und da noch was dran bauen, wie so ein Gebäude, wie so eine Erweiterung. Ja? Und deswegen sagt Paulus, na, du musst bei Christus nichts anbauen. Das mag dir zu einfach sein, das Evangelium, zu simpel. Aber in Christus wohnt die ganze Fülle. Es lohnt sich, über Christus, über sein Evangelium, ein Leben lang nachzudenken und immer neue Schätze zu finden. Alles Weitere kommt aus menschlichem Denken oder aus bösen Mächten. Vielleicht war dieser Gedanke, dass man Philosophie und Christentum vereint, auch eine gut gemeinte Idee, um gut miteinander klarzukommen. Sozusagen ein Kompromiss auf Lehrebene. Ja? Wir machen eine gemeinsame Lehre, da muss sich keiner bewegen. die, die einfach Christen sein wollen, und die, die Philosophen sein wollen, dann machen wir eine christlich-philosophische Lehre. Das ist dann unser Weg. Nein, ist nicht der Weg. Da treffen wir uns nicht. Wir treffen uns nicht, indem wir die Klammern nur unglaublich weit machen und alles zulassen, was irgendwie mit dem Glauben zurechtkommt. Wir treffen uns immer wieder da, wo wir Wurzeln geschlagen haben, bei Jesus Christus. Und so einfach es ist, das muss die Wurzel bleiben. Ich gehe weiter, die nächsten Verse. Durch eure Zugehörigkeit zu Christus, Vers 11, wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zum neuen Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Beschneidung war jetzt für die Griechen sicherlich kein Thema, aber für die Juden in der Gemeinde schon. Paulus macht hier an der Stelle etwas, was wir hinterher auch im dritten Kapitel noch lesen werden. Er macht sie erstmal alle gleich. Kapitel 3, Vers 11. Ja. Es kommt in diesem neuen Leben nicht mehr darauf an, ob ihr Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und Paulus macht an der Stelle alles gleich. Die Juden, die sich was auf ihre alte Beschneidung und ihre Herkunft eingebildet haben, denen sagt er, das war nur äußerlich. Ein Stück Fleisch, ist egal. Was aber alle hier erlebt haben, die sich haben taufen lassen, ist etwas, was am Herzen passiert. Kann man nicht so gut sehen, ist aber viel effektiver und viel wirksamer. Denn wir glauben und bekennen, dass durch die Taufe das Alte wirklich abstirbt. Das ist auch ein Prozess. Die Jüngsten, die es letzte haben taufen lassen, werden sagen, ja, ich bin mit dem bewusst dazu hingegangen, ich wollte mich taufen lassen, aber das Alte fühlt sich noch ganz lebendig an. Aber ich glaube an die Kraft Gottes, an die Kraft des Geistes, der wirklich das alte Leben sterben lässt. Es ist begraben und das neue Leben entsteht durch die Macht Gottes. Es wird aufwachsen, das ist die Verheißung Gottes. Wer an die Verheißung Gottes nicht glaubt, wird auch sein Wachstum nicht erleben. Das Wachstum, das von ihm kommt. Paulus macht die Juden, die sich was eingebildet haben auf ihre alten Frömmigkeit, erstmal gleich. Alle starten bei Null, und zwar Tod und neues Leben. Alle sind wir hier an der gleichen Stelle gestartet. Da ist keiner schneller unterwegs, da hat keiner die besseren Voraussetzungen, sondern alle bei Null. Und das ist eine gute Voraussetzung für eine echte Gemeinschaft, dass wir alle die gleiche Ausgangsbasis haben. Null. Wir mussten unser altes Leben, unsere alten Dinge zurücklassen. Die wurden begraben, unter der Erde versenkt, unsichtbar. Und jetzt neu. Was heißt denn das übertragen auf uns heute? Schwierig. Ein bisschen sehe ich da drin, und Paulus macht hier auch einige Verse für die Juden. Es geht gleich auch nochmal weiter. Ein bisschen sehe ich darin eine Ähnlichkeit mit dem Festhalten an den Dingen, die schon immer gut waren. Und wenn ich das jetzt weit ausdehne, das Bild, kann das auch ein Festhalten an dem, was im christlichen Glauben schon immer gut war, aber heute nicht mehr die richtige Form ist, sein. Und jemand, der in eine alte Form verliebt ist, neigt auch dazu, sich laut zu beschweren, wenn die Form nicht mehr passt. Wenn wir aus einer Form rauswachsen, die früher noch gut war. Auch ich war irgendwann mal jünger. Halb so jung oder so. Ich war mal 18. Und auch ich war mal irgendwie bei Bibelstudierfreizeiten unterwegs und habe dort tolle Lieder erlebt. Ich habe tolle Gemeinschaft erlebt, gute Bibelarbeiten. Und es war für mich zu der Zeit wirklich guter Nährboden. Hey, aber die Zeit geht weiter. Ich kann die Zeit weder bei mir zurückdrehen, dass ich wieder 18 bin, und diese Form finde ich auch heute nicht wieder. Muss ich auch nicht. Es geht weiter. Ich kann nicht da stehen bleiben. Das fällt vielen schwer. Ist aber ein Wachstumsverhinderer, wenn ich da nicht bereit bin, auch neue Formen zuzulassen. Ja? Wenn ich sozusagen alle zwinge, alle kleinen Bäumchen genau in meiner Form, an meiner Stelle zu wachsen, da ist kein Platz. Vers 13. Folgende. Denn, also er knüpft jetzt an Tod und Auferstehung, denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld, weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht, er hat uns alle Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklage gegen uns gelöscht, er hat die Anklageschrift genommen, vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und die Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Schuld macht tot. Schuld macht tot. Wer mit Schuld lebt, in seinem Gewissen, in seinem Herzen, ist tot für Wachstum. Stefan meinte, ich sollte nochmal sagen, so Verse in Erinnerung bringen wie aus Römer 6. Ne? Wir alle sind schuldig und verfehlen das, was Gott eigentlich von unserem Leben erwartet. Ich glaube, das ist aber überhaupt nicht notwendig. Seitdem ich weiß, dass selbst Kinder begreifen, dass sie was falsch gemacht haben am Ende des Tages. Das wissen Kinder, ohne dass ich sie jetzt so sehr moralisch anpredige oder sonst irgendwas. Jeder spürt es, dass er zu kurz getreten ist. Schuld ist in allen unserem Leben. Überall. Und Schuld, die bei mir liegt, auf mir liegt, verhindert Wachstum. Wie ein dicker, fetter Stein über so einen Keimling. Ja? Das geht gar nicht. Aber Christus hat diesen dicken Stein der Schuld weggenommen und ermöglicht uns, wieder zu wachsen. Und dann ist hier das Thema Anklage. Ganz interessant. Das habe ich mir jetzt im Vorfeld der Predigt mal, ich habe es schon zigfach gelesen, immer drüber hinweggelesen, weil ich dieses Bild nicht verstanden habe. Okay? Da ist von diesen Anklagen die Rede, die Gott genommen hat und er hat sie ans Kreuz genagelt. Wenn ich mit dem Auto zu schnell fahre und kriege ein Knöllchen, am unangenehmsten ist diese Zeit, bis man dieses Knöllchen kriegt. Ja, ist es nur Geld oder sind es Punkte oder fahre ich Bus? Oder Fahrrad. Ich habe dann angefangen, Fahrrad zu fahren beim letzten Mal. Aber diese Zeit des Wartens ist furchtbar. Ja? Da hat jemand noch eine Anklage gegen mich. Es ist noch nicht offiziell, es ist noch nicht öffentlich, aber da läuft was. Ich bin übertreten und es hat jemand gemerkt. Aber öffentlich ist es noch nicht. Und irgendwann wird irgendjemand mir einen Brief in den Briefkasten stecken und sagen, so, das ist deine Schuld. Die Strafe ist für dich. Christus ist sozusagen rumgelaufen und hat sie alle eingesammelt. Sozusagen alle Schuldner hat er gefragt, was hast du gegen mein Kind? Was hast du? Was ist deine Anklage gegen meinen lieben Sohn, gegen meine liebe Tochter? Was willst du ihr vorwerfen? Er hat an jeder Tür geklopft, an jedem Haus gerüttelt und geklingelt, um zu wissen, was ist die Anklage? Gibt es hier noch irgendjemand, der Vorwürfe hat gegen meine Kinder? Und er hat diese Stapel von Anklagen genommen. Es war immer der gleiche Kläger, ihr könnt euch das denken. Es war immer der gleiche Kläger, der uns auch versucht und hinterher anklagt. Und er hat all diese Anklagen genommen und hat gesagt, ich kenne dir diese Anklagen, ich weiß es. Und hat sie an sein eigenes Kreuz genagelt. Gut, damit war es raus. Es ist kein Geheimnis mehr, es gibt Anklagen gegen uns. Ja? Was Schuld anbelangt, was Sünde anbelangt, sind wir wie trockene Alkoholiker. Wir sind trockene Sünder. Wir tun es nur gerade nicht. Ja, wir machen es jetzt im Moment nicht. Aber wir wissen, wie es geht. Es ist ganz nah an uns dran. Aber Christus hat diese Schuld genommen, hat sie alle ans Kreuz geheftet, ans Kreuz genagelt. Er hat sie öffentlich gemacht und gleichzeitig gesagt, gilt nicht. Ich habe dafür bezahlt. meine Kinder verklagt hier niemand mehr. Niemand. Wer meine Kinder verklagt, legt sich mit mir an, weil ich hab's bezahlt mit meinem eigenen Blut, mit meinen eigenen Schmerzen, damit sie niemand mehr verklagt. Und so hat Christus über die Schuld und über unsere Fehler triumphiert. Halleluja. Halleluja dazu, ehrlich. Es gibt so viel, was man mir anheften kann, so viel. Je mehr ich in Verantwortung gehe, desto mehr ist klar, was ich nicht kann. So viel, wo ich zu kurz komme, wo man mich verklagen kann. Aber Christus hat schon vor 2000 Jahren darüber triumphiert. Vor einer Ewigkeit, bevor ich geboren wurde, hat Christus alle Anklagen genommen und an sein Kreuz geheftet. Die bis gestern, die bis zu meiner Bekehrung, als ich das erste Mal Buße getan habe, und auch die von morgen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, Vers 16. Deshalb lasst euch von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder auch Sabbate heiligt oder nicht heiligt. Denn diese sind nur ein Schatten. Die Wirklichkeit ist Christus selbst. Genau, Dankeschön. Vers 16. Lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speisen oder Trank. Lasst euch von niemandem verurteilen, wie ich es gelesen habe. Christus ist derjenige, der alle Anklagen mit seinem eigenen Blut gesammelt und weggeheftet hat. Wie können Christen anfangen, sich untereinander wieder zu verklagen? Wie kann man sich bei dem einen, bei dem anderen beschweren von wegen, du tust zu wenig. Das ist doch nicht genug. Ich möchte mehr Hingabe bei dir sehen. Oder so wie du glaubst, das ist nicht richtig. Da fehlt dir doch was. Das ist kleines Evangelium. Das gibt's viel größer. Ja, du musst schon besser verstehen, was Glauben eigentlich heißt. Das ist tödliches Klima für Wachstum in der Gemeinde. Das ist absolut tödlich. Das ist wie saurer Regen. Hallo, 80er Jahre. Ja, das zerfrisst die Wurzeln. Da wächst gar nichts mehr. Da fehlt nur noch ein richtiger Windschlag oder so Sturmschlag in den Wald rein. Ja, dann ist aber wirklich alles kaputt und das sieht's jeder. Wie können wir untereinander verklagen? Wir, die wir alle nur froh sein können, dass einer diese ganzen Vorwürfe gegen uns weggenommen hat, wie können wir untereinander Vorwürfe machen? Ist es so einfach? Ist das so einfach? Ist das Wachstum oder ist das Degeneration, wenn wir uns nicht gegeneinander Vorwürfe machen? Nochmal, gehen wir zu einem Anfang. Christus sagt, haltet eure Wurzeln tief in die Erde rein. Dann werdet ihr wachsen im Vertrauen. Ihr werdet wachsen in eurem Wissen, in eurer Überzeugung, in der Wahrheit. Und ihr werdet wachsen im Danksagen. Ja, ich denke, das ist es. Es ist so einfach. Aber es ist auch so einfach, dieses Klima, dieses gute Klima in unserer Gemeinde kaputt zu machen. Zum Schluss. Ganz zum Schluss warnt Paulus davor, vor denen, die dann noch kommen werden. Ich glaube, Vers 17, 18. Nee, halt, noch ein Wort noch. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, der Leib aber ist Christus eigen, steht hier. Ich habe extra mal nachgeschaut. Auch ich dachte mir, bei einer Predigt muss man so ein bisschen mit griechischen Worten umgehen, um so eine gewisse Seriosität zu haben. Und ich habe dann extra mal nachgeschaut, und es waren zum Glück einfache Worte. Ja? Das alles ist nur ein Schatten, der Christus aber ist der Leib. Oder wie es hier beim Neuen Leben Bibel heißt, denn diese sind nur ein Schatten des Zukünftigen, die Wirklichkeit aber ist Christus. Also wenn ich hier jetzt stehe und hier hingehe, dann sieht man den Schatten meiner Hand da an der Wand. Okay? Das eine ist die Wirklichkeit, meine Hand, mein Körper, und das, was hinten ankommt, ist der Schatten. Also Ursache, Wirkung. Der Wirkliche ist Christus. Und ich ergänze jetzt, damit man es besser versteht, ist die Liebe zu Christus. Das ist die Wirklichkeit. Wir haben Christus gesehen. Er hat gelebt als Mensch unter uns. Wir kennen ihn aus den Evangelien. Im Alten Testament war das nicht so. Im Alten Testament wurde Christus angekündigt. Ein Beispiel: Im Alten Testament wurde der Sabbat eingeführt als der siebte Tag, den ich heute noch für sinnvoll halte. Der siebte Tag sollte ein Ruhetag sein. Aber der Hebräerbrief deutet ihn so: Im Grunde sind wir alle in diesem siebten Tag, leben wir in dem siebten Tag, weil Christus uns von unseren Werken befreit hat. Christen haben jeden Tag Sonntag. Jeden Tag. Wir müssen keinen Tag arbeiten dafür, dass Gott uns lieb hat. Nicht einen. Weder Montag noch Dienstag noch Mittwoch. Sondern in allen sechs Tagen hat Christus uns lieb. Wir sind in diese Ruhe eingegangen. Nur als Beispiel. So hat sich da irgendwas angekündigt, was in Christus letzten Endes vollendet wurde. Und für jemanden, der mal nah dran war an Christus, aber sich weit davon wegbewegt hat, für den könnte es auch so sein, dass die alten Formen im Grunde genommen nur Relikte sind. Also wie jemand, der rote Rosen am Valentinstag kauft und sie verschickt, aber im Grunde schon gar keine Frau hat, der sie schicken will, aber er findet es so schön, rote Rosen zu schicken. Und das erinnert ihn an die schöne Zeit, als er noch verliebt war. Stellt er wahrscheinlich dann hinter bei sich zu Hause auf den Tisch. Meiner lieben Frau, die es leider nicht gibt. Wir haben Christus. Und Christus ist nicht eine verflossene Liebe, sondern unsere jetzige Liebe. Und es macht eben einen Unterschied, ob man die alten Formen und Gewohnheiten liebt, wo die Liebe noch frisch war, wo man frisch begeistert war vom Glauben und überzeugt und diese Form sozusagen imitiert und wiederholt und nochmal macht, oder ob man Christus heute noch liebt, jetzt noch begeistert ist und jetzt neue Formen findet. Das ist Schatten und Wirklichkeit. Wer sich an Formen festhält, weil es früher doch so schön war, der hält sich an Schatten fest. Ich will mich lieber an Wirklichkeit festhalten und feststellen, was heute, morgen und nächste Woche schön sein wird mit dem lebendigen Gott. Also nun aber endgültig. Ich komme langsam zur Landung. Ja. Und wenn jemand zu euch kommt und Demut predigt oder Verehrung der Engel, dann lasst euch davon nicht ablenken. Auch dann nicht, wenn er sich dabei auf das beruft, was er gesehen hat. Solche Menschen sind ohne Grund stolz und aufgeblasen. Sie haben keine Beziehung zu Christus, dem Haupt des Leibes, denn der ganze Leib wird von ihm aus durch Gelenke und Sehnen unterstützt und zusammengehalten und wächst nur, wenn Gott es will. Ein schönes Schlusswort, ne? Da werden Leute kommen, warnt er sie nochmal, die sind vielleicht noch nicht da, aber die werden kommen und die werden euch sagen, Evangelium 2.0, was ist denn eigentlich mit diesen Engeln? Ja, Engel sind doch tolle, das ist biblisch, es gibt Engel, ja. Weihnachtsgeschichte und so, vielleicht sollten wir mehr die Engel einbeziehen in unser Glaubensleben. Ja, vielleicht beten wir mal zu Engeln oder stellen uns Engelfiguren auf und so weiter. Nein. Klingt vernünftig, klingt gut, ist aber wieder ein Aufbau, ein Erweitern des Evangeliums. Nein, sagt Paulus, nein. Bleibt, wo ihr seid. Bleibt verwurzelt in Christus, nur in Christus. Er ist nicht zu wenig, die Geschichte ist nicht zu kurz, nicht zu einfach. Ja, vertraut auf ihn, grabt eure Wurzeln tief in ihn hinein und bleibt. Geht nicht zu den Engeln. Wachstum, das ist auch ein Wort an die Leitung. Wachstum ist ein Ding, das Gott schenkt, das Gott wollen muss. Wenn Gott es will, schenkt er Wachstum. Was nicht bedeutet, nicht gleichbedeutend ist, damit die Hände in den Schoß zu legen, das sicher nicht. Aber Wachstum passiert hier in der Gemeinde, in dem Miteinander. Zum Schluss möchte ich noch ein Wort anfügen, jetzt nicht ein Bibelvers, sondern etwas, ein Zitat, das mir zwischendurch über die Füße, vor die Füße gefallen ist. Hans-Peter Dürr ist Träger des alternativen Nobelpreises. War ein Schüler von, also ein Physiker und ein Schüler von Werner Heisenberg. Ich persönlich komme von der Werner Heisenberg Schule. Ich weiß, wer Heisenberg ist. Kennt jemand von euch Heisenberg? Okay, ich erkläre es euch. Heisenberg ist ein Physiker. Der hat Untersuchungen gemacht mit kleinsten Teilen und sowas. Und hatte, jetzt wird es physikalisch, lassen wir Heisenberg weg. Das ist so, also Heisenbergsche Unschärferelation. Heißt so viel wie, in erster Linie, du kannst nicht alles über ein Atom oder wie auch immer genau erfahren. Du weißt entweder, wie schnell es ist oder wo es ist. Aber du weißt nicht, wo, wie schnell. Das geht nicht beides. Ein bisschen weiter abstrahiert heißt es so viel wie, heißt es aber auch, derjenige, der etwas beobachtet, beeinflusst das, was er beobachtet. Ich kann nicht einfach nur zugucken. Das geht nicht. In dem Moment, wo ich zugucke, ist das Spiel ein anderes. Ja, wenn du beim Fußballspiel die Südkurve sperrst und kein Zuschauer da ist, ist das Spiel hinter nicht das gleiche. Einfaches Beispiel, ja? Gut. Und der Hans-Peter Dürr ist also jetzt 20 Jahre mit dem Heisenberg unterwegs gewesen. Ich glaube 2014 gestorben. Und er hat ein Buch rausgegeben und da ist auch der Titel Der Baum, der fällt, macht mehr Lärm als der Wald, der wächst. Ein bisschen komisch. Der Baum, der fällt, macht mehr Lärm als der Wald, der wächst. Und das hat mich inspiriert, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe, wie offensichtlich und wie augenscheinlich ist es, wenn einzelne Bäume, große, mächtige Bäume bei uns ins Straucheln und ins Fallen kommen. Ja? Wie sehr mühen wir uns ab, einzeln für uns ein gutes Bild abzugeben. Und im Hintergrund macht Gott was viel Größeres. Das Große ist der Wald. Und dem Wachstum im Wald schenkt Gott. Und es ist ein Werk, das er tut, das er hier tut. Ich muss euch das nicht zusprechen, euch nicht bitten, sorgt für Wachstum. Muss ich nicht. Es passiert doch schon. Es ist schon da. Gott macht ein großartiges Wachstum. Und manchmal ist es nur notwendig, diesem Wachstum Raum zu geben und Geduld damit zu haben. Ein Baum wächst nicht von heute auf morgen. Der hat eine Generationszeit, Menschen, und dann 100 Jahre. In der Regel wird er dann gefällt, habe ich gelernt. Ja, aber ein Baum hat es nicht eilig. Und so hat Gott es auch nicht eilig. Er wird unserer Gemeinde Wachstum geben, in seiner Geschwindigkeit. Unser Job ist es, die Wurzeln tief in ihn hineinzugraben, in seine Liebe. Drin zu bleiben, gewurzelt zu bleiben und auch nicht nur Kritik zu äußern, sondern auch von dieser Liebe zu reden. Das ist super schwierig. Super schwierig zu sagen, das merke ich, zu sagen von wegen, ich habe den Herrn lieb. Es berührt mich immer wieder davon zu reden, dass er alle Schuld weggenommen hat, dass ich schlichtweg frei bin. Dass, nicht, dass ich vollkommen wäre, aber ich bin frei. Und lasst uns darüber reden. Mehr als über die Kritik. Die Kritik macht den Boden nur sauer. Lasst uns auch gegenüber den Junggeschwistern von der Liebe reden. Dass sie von dem, was wir an Liebe erfahren haben in unserem Leben, profitieren, dass es Dünger ist für ihr Wachstum. Das wünsche ich mir, dass die Gemeinde miteinander wächst, auf Kurs bleibt, zu Gottes Ehren und zu unserem Heil. Amen.